Blog Talk Radio.
Hallo und herzlich willkommen in Blog Talk Radio Power Coaching, eine Sendung mit und für Menschen, die sich nicht mehr mit dem Status Quo zufrieden geben und jetzt endlich nach den Sternen greifen wollen.
Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist der zweite Teil unserer letzten Sendung mit Frank Weigelt. Leider war es bei der ersten Sendung so, dass es ein paar telefonische Störungen gab. Deswegen ist heute die Wiederholung. Wer neugierig ist, wie das mit der ersten Sendung gelaufen ist, der kann natürlich die vorherige Sendung hören. Wer allerdings jetzt neugierig geworden ist auf Frank Weigelt, der hört sich am besten diese Sendung an. Frank Weigelt ist Diplom-Ingenieur und Unternehmer und gründete 1994 die Firma Pro Contour. Und die leitet er auch bis heute mit stetigem Erfolg. Also wenn man so die Entwicklung des Unternehmens sieht, dann würde ich als Außenstehender sagen, beispielhaft der Wachstum, der Aufbau, die Führungsform und so weiter. Das ist natürlich auch der Grund, weshalb ich Herrn Weigelt heute eingeladen habe. Herr Weigelt und ich kennen uns schon einige Zeit und ich erlebe ihn als Unternehmer mit Weitblick. Da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass er auch die ein oder andere Auszeichnung bekommen hat vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales zum Beispiel. Das Unternehmen Pro Contour hat mit Feinblechen zu tun. Das Unternehmen bietet so ziemlich alles an rund um das Thema Feinblech, Service, Planung, Prototypen herstellen und so weiter und so fort. Als mittelständisches Unternehmen wird von Herrn Weigelt das Unternehmen mit sehr viel Klarheit und Fokus geführt. So erlebe ich das. Dabei ist er mutig und profitiert von dem Vertrauen, was er in sich hat. Und das spüren auch die Mitarbeiter. Ja, und was er für Erfolgsgeheimnisse hat, wie er führt und was er gerne den Zuhörern und Zuhörern erzählen will, das erfahren wir jetzt. Guten Morgen, Frank.
Guten Morgen, Anja. Guten Morgen, liebe Zuhörer.
Schön, dass du Zeit gefunden hast, hier in meiner Radiosendung ein bisschen was zu erzählen über dein Unternehmen. Du hast ja Ingenieurwesen studiert. Wolltest du schon immer Unternehmer werden, dich selbstständig machen? Oder hat sich das irgendwie so durch das Studium entwickelt? Wie war das bei dir?
Also das kam erst nach dem Studium. Ich habe also ganz klassisches Abitur gemacht mit damals noch 13 Schuljahren. Habe dann an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, wie sie heute heißt, früher hieß sie Berufsakademie, in Mannheim Maschinenbau studiert mit der Vertiefungsrichtung Fertigungstechnik und hatte dann nach dem Studium meine erste Anstellung in einem Unternehmen mit damals ca. 100 Mitarbeitern. Da war mir eigentlich noch gar nicht klar, dass ich mich irgendwann selbstständig mache, dass ich ein eigenes Unternehmen gründe. Das ist dann erst im Laufe der Angestelltenjahre so gewachsen, weil ich halt bei meinem alten Arbeitgeber eine Nische entdeckt habe, die er nicht bedient hat oder auch nicht bedienen wollte. Und da habe ich dann in relativ jungen Jahren für mich entschieden, quasi mich in dieser Nische mit dieser Idee selbstständig zu machen.
Mhm. Wer hat dir denn damals geholfen? Ich meine, für uns Deutsche speziell im Vergleich zu anderen Ländern ist es ja nicht so üblich, sich selbstständig zu machen. Also der Deutsche tendiert ja eher dazu, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Wie war das bei dir? Wer hat dir da geholfen oder hast du das alles ganz alleine in die Wege geleitet?
Großartige Hilfe gab es damals noch nicht. Es ist jetzt 18 Jahre her. Wenn auch 18 Jahre in der Weltgeschichte kein Riesenhorizont oder keine Riesenentfernung ist, so waren die Zeiten damals etwas anders, die Uhren tickten noch anders und so direkte Hilfe, zum Beispiel von der IHK oder Handwerkskammer, habe ich gar nicht in Anspruch genommen. Ich bin eigentlich relativ blauäugig in die Sache reingegangen, hatte im Kreise meiner Familie irgendwann mal freitags entschieden, mich selbstständig zu machen und habe dann montags die Kündigung eingereicht. Das war eine sehr kurzfristige und konsequente Entscheidung. Und damals konnte man ohne große Vorbereitung anfangen und es hat halt auch funktioniert.
Ja. Warst du damals schon verheiratet?
Ich war damals schon verheiratet, ja. Ich bin verheiratet seit 1993 und selbstständig seit 1994.
Okay. Hast du deiner Frau einen Schrecken eingejagt, als du gesagt hast, du wolltest dich selbstständig machen?
Nein, das ist halt im Laufe von Monaten so gewachsen und meine Frau und auch insbesondere mein Schwiegervater hat mich dann bei der Entscheidungsfindung also mehr unterstützt als gebremst. Manche Partner würden vielleicht ausbremsen, das war bei mir überhaupt nicht so gewesen, da war die volle Unterstützung der Familie auch da.
Das ist ja auch sehr wichtig. Ich habe das Thema immer an der Fachhochschule, wenn ich Unternehmensgründung unterrichte, wie wichtig es ist, dass die Familie den Rückhalt bietet, weil die Anfänge sind ja nicht so einfach. Wie war das denn bei dir, so die ersten 1-2 Jahre?
Ja, wenn man so anfängt, schaut man eigentlich, dass man erstmal die Kosten im Griff behält. Und wir haben dann begonnen, das Unternehmen zu gründen in einem kleinen Ort im Kreis Bitburg-Prüm in einer alten Schule. Und sehr schnell wurde uns klar, dass wir dort ganz dramatische Standortnachteile haben. Standortnachteile insofern, dass die Energieversorgung des Ortes nicht ausreichte, um eine dringend benötigte Maschine zu betreiben. Standortnachteile auch insofern, dass wir kein geeignetes Fachpersonal rekrutieren konnten und halt auch der Raum einfach zu klein war. Das war so eine klassische Fehlentscheidung gewesen, die sich nur an den Kosten damals orientierte und so sind wir dann nach einem halben Jahr, ich sag mal Pionierphase, in eine richtige Halle nach Wittlich umgezogen.
Ja. Ja, wie war das damals mit den Kunden? Also wenn jemand gründet, dann hat er ja vielleicht aus dem vorherigen Arbeitsverhältnis Kunden, die er mitnehmen kann, oder er geht eine Kooperation ein mit dem vorherigen Arbeitgeber, oder er steht erstmal ohne Kunden da. Wie war das bei dir?
Also von den Alternativen, die du jetzt genannt hast, war es dann die letzte Alternative. Ich hatte im Prinzip anfangs keine Kunden. Ich wollte auch ganz bewusst meinem alten Arbeitgeber keinen Wettbewerb machen. Ich sehe mich auch heute nicht als Wettbewerb, sondern als Ergänzung. Und so habe ich halt begonnen, quasi Kunden selbst zu akquirieren. Und das hat nach einem halben Jahr richtig große Früchte getragen, sodass wir dann nach einem halben Jahr, nach unserem Umzug nach Wittlich, schon circa 5-6 Mitarbeiter beschäftigen konnten.
Okay.
Und die also halt auch dauerhaft an der Arbeit halten konnten.
Ja. Mittlerweile hast du 50 Mitarbeiter oder sind es noch mehr geworden in letzter Zeit?
Also wir stehen im Moment aktuell bei 55 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
55 Mitarbeiter. Ja. Was macht dein Unternehmen denn besonders? Was ist das Besondere an deinem Unternehmen und das, was du produzierst? Wo ist dein Alleinstellungsmerkmal?
Alleinstellungsmerkmal ist diese extrem hohe Fertigungstiefe, die wir haben, verbunden mit einer ganz klaren und eindeutigen Kundenorientierung. Das heißt, Kunden kommen zu uns mit einer Idee, weil immer mehr unserer Kunden haben keine eigene mechanische Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung mehr in ihrem Hause. Und die kommen wirklich mit einer Idee zu uns. Die Idee besteht meistens aus einer groben Handskizze. Und dann haben die vielleicht noch einen Schuhkarton mit elektronischen Bauelementen im Gepäck und sagen dann, pro Kontur, bau uns mal ein Gehäuse darum. Und die Teile sollen halt in das Gehäuse reinpassen und ungefähr so und so angeordnet sein. Und da setzen wir an, wir holen den Kunden halt da ab, wo er steht, entwickeln für ihn, bauen Prototypen für ihn und irgendwann ist das Teil serienreif und wir bekommen dann die Serienaufträge.
Ah, okay. Das heißt, wenn ein Elektronikunternehmen ein Gehäuse braucht, wäre das vielleicht dann auch ein Gehäuse für einen Computer? Oder sind das größere Gehäuse?
Wenn, dann für einen Industriecomputer, weil wir machen nichts, was man irgendwie von der Stange kaufen kann. Wir machen ausschließlich individuelle Produkte.
Ah, okay.
Ich mal so ein paar Anwendungsbeispiele unserer Kunden aufzähle. Also unsere Kunden kommen aus den Bereichen Elektronik, Elektrotechnik, Messsteuer, Regeltechnik im Wesentlichen. Darüber hinaus haben wir Kunden aus dem Bereich Displaybau, Also fast immer verpacken wir mit unseren Blechteilen und Blechgehäusen eine aufwendige Elektronik.
Ah, okay, interessant. Macht ihr auch Regale und solche Sachen oder mehr Gehäuse?
Fokus sind Gehäuse. Du sprichst das Thema Regale an. Wir sind auch tätig in der Displaybaubranche. Jetzt Display, von der begrifflichen Erklärung her, Displays am Point of Sale, das heißt Teile zur Verkaufsförderung. Und so stellen wir zum Beispiel Displays her für die weltweit bekannten Kosmetikartikelhersteller. Das sind immer relativ große Stückzahlen. Sieht zwar aus wie ein einfaches Regal, steckt aber richtig viel Know-how drin und mittlerweile auch schon richtig viel Elektronik.
Okay. Ich habe bei dir auf der Internetseite festgestellt, dass du sehr viele Vertriebsmitarbeiter hast, die bestimmte Regionen übernehmen. Und wir haben im ersten Gespräch ja auch darüber geredet, wie du führst, also welchen Führungsstil du hast und wie die Zusammenarbeit und die Kooperation mit den Mitarbeitern aussieht. Und du hattest erwähnt, dass du eine zweite Management-Ebene eingeführt hast. Ist ja eigentlich eher ungewöhnlich für ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern. Wie läuft das denn bei dir? Wie muss man sich das vorstellen?
Die Frage war jetzt zweigeteilt. Ich gehe erstmal ein jetzt auf die Vertriebsstruktur. Wir haben deutschlandweit 6 Handelsvertreter, mit denen wir unterwegs sind. Die haben Gebietsschutz in ihren Bereichen. Wichtig ist uns, dass wir qualifizierte Ansprechpartner vor Ort in der Nähe unserer Kunden haben. Weil viele unserer Kunden scheuen weite Wege und denen ist es halt wichtig, dass sie innerhalb von 1-2 Tagen auf qualifizierten Anwendungstechniker zugreifen können. Und das haben wir nahezu deutschlandweit realisiert. Jetzt gehe ich gerne ein auf den zweiten Teil der Frage, auf das Thema zweite Führungsebene. Das Unternehmen ist gewachsen und wie das so ist, wenn ein Unternehmen 5 oder 10 oder 15 Mitarbeiter hat, kommt man alles noch relativ alleine geregelt. Und irgendwann stößt man halt an seine zeitlichen Kapazitätsgrenzen. Mehr Mitarbeiter heißt natürlich auch mehr Aufträge akquirieren. Ist auch verbunden mit einer höheren Außendiensttätigkeit. Ich bin neben meiner Geschäftsführertätigkeit hier im Organigramm auch noch als Vertriebsleiter unterwegs. Und so ist es nötig, damit sich ein Unternehmen halt vernünftig weiterentwickeln kann, eine mittlere Führungsebene zu implementieren. Und das haben wir in den letzten 5 Jahren geplant und umgesetzt. Und ja, das ist jetzt abgeschlossen und ich habe da wirklich sehr qualifizierte Mitarbeiter, auf die ich mich 100% verlassen kann und die vor allem auch eigeninitiativ tätig sind.
Wie motivierst du denn deine Mitarbeiter? Ich meine, auf der einen Seite sind Mitarbeiter ja vielleicht sehr gut qualifiziert, aber wichtig ist ja, dass sich ein Mitarbeiter mit dem Unternehmen identifiziert, um auch wirklich Lust und Motivation zu haben, für dieses Unternehmen produktiv zu sein. Was machst du in dem Zusammenhang?
Ja, also wir führen natürlich regelmäßig Zielvereinbarungsgespräche. Wichtig ist, dass der Mitarbeiter ähnliche Ziele verfolgt wie das Unternehmen auch. Schlecht wäre es, wenn halt Mitarbeiter und Unternehmen völlig konträre Ziele hätten. Und so muss man halt auch schauen, wie kann man vielleicht den Mitarbeiter noch schulen, um die Ziele besser und effizienter zu erreichen. Wir geben sehr viel Geld aus für Schulung unserer Mitarbeiter. Wir versuchen auch durch eine geeignete Teambildung, das heißt, wir bringen junge und ältere Mitarbeiter zusammen, um halt Know-how auch im Unternehmen zu halten und das Know-how auch den jüngeren Mitarbeitern teilhaben zu lassen.
Du bist ja involviert in diesem Programm 50+, jetzt wo du erwähnt hast, ältere Mitarbeiter. Im Grunde bist du als Unternehmer mit deinem Unternehmen ein Beweis dafür, dass es sich lohnt, Menschen einzustellen, die 50 und älter sind. Erzähl doch mal so ein bisschen von deiner Erfahrung.
Ja, ich hatte eben schon gesagt, wir versuchen, junge und alte Mitarbeiter zusammenzubringen. Deutschland und Europa wird in den nächsten Jahren von der Altersstruktur deutlich hin zu älteren zu längeren Lebenserwartungen und höheren Durchschnittsaltern kommen. Es gibt mittlerweile schon viele Unternehmen, in denen ein Durchschnittsalter von 50 und mehr herrscht. Wir haben im Moment ein Durchschnittsalter von 38, haben, wenn ich so Altersgruppen bilde, ich sag mal von 15 bis 20, von 20 bis 25 und so weiter, eine schöne gaußsche Normalverteilung über diese Altersstruktur. Und unser Ziel ist es, diese Struktur so beizubehalten. Jetzt zu dem Thema 50 plus. Ältere Mitarbeiter sind sehr zuverlässig, sind sehr erfahren, sehen manche Situationen vielleicht auch ein bisschen souveräner, auch mit etwas mehr Weitblick als so mancher junger Mitarbeiter. Und wichtig ist es mir halt, dass die jungen Mitarbeiter quasi von den älteren Mitarbeitern so ein bisschen von dieser Souveränität abbekommen. Auf der anderen Seite vielleicht aber auch die älteren Mitarbeiter durch die jüngeren Mitarbeiter motiviert sind, dem Stand der Technik zu folgen.
Mhm.
Und diese Mischung macht es einfach aus. Also Ziel ist es jetzt nicht, den Altersschnitt im Unternehmen zu erhöhen, sondern Ziel ist es halt, diese Altersstruktur, wie wir sie im Moment haben, zu festigen.
Es wird ja, oder sagen wir mal so, es gibt ja unter den Arbeitssuchenden, die älter sind als 50. Manchmal habe ich Leute im Alter von 45 plus im Coaching, die sehr viel Angst haben, keine Arbeit mehr zu bekommen, weil sie älter sind. Und das Argument ist beispielsweise, ja, ich bin wahrscheinlich zu teuer. Oder vielleicht denkt man, ich bin nicht mehr so formbar und eher festgefahren in meinem Alter. Die Unternehmen nehmen doch lieber jüngere Menschen, die können die dann halt noch erziehen. Bei älteren Menschen wäre das eben nicht mehr so. Und ein weiteres Argument ist, ja, ein Unternehmen geht ja das Risiko ein, dass jemand, der älter ist, vielleicht auch öfter krank ist. Wie sind da deine Erfahrungen? Was kannst du den Leuten sagen, die heute oder in nächster Zeit diese Sendung hören, die betroffen sind, vielleicht als Arbeitssuchende und die älter sind als 50?
Also ich muss ganz klar sagen, die Krankheitsquote bei älteren Mitarbeitern ist nicht schlechter als bei jüngeren Mitarbeitern. Der Ältere ist vielleicht sogar noch ein Ticken zuverlässiger, was die Anwesenheitsquote anbelangt. Was kann ich jetzt den älteren Arbeitssuchenden mit auf den Weg geben? Das ist immer, wie bei allen Dingen im Leben, so eine Sache auch der inneren Einstellung, des Selbstbewusstseins. Man muss einfach an sich glauben und man muss seine Stärken halt auch in den Vordergrund stellen. Und nicht nur in den Vordergrund stellen, sondern dann auch im Job quasi beweisen. Und muss ich gerade mal ein bisschen nachdenken. Wie gesagt, innere Einstellung und das Wollen und einfach optimistisch sein. Einfach optimistisch in die Zukunft schauen und auch langfristige Perspektiven auch dann dem Arbeitgeber gegenüber bieten.
Ja, du hast ja deinen Mitarbeitern gegenüber ziemlich viel Vertrauen und du traust deinen Mitarbeitern auch ziemlich viel zu. Was dann auch zur Folge hat, dass du im Grunde Mitarbeiter hast, die sehr viel mitdenken. Ist das etwas, was ich bei dir entwickeln musste, dieses Vertrauen zu haben, oder hast du von deinem Typ eher von Grund auf so ein Vertrauen?
Ich denke, das habe ich von Grund auf, weil ich damit schon in sehr frühen Jahren der Selbstständigkeit begonnen habe. Nur dann, wenn man Vertrauen zu Mitarbeitern hat und diese Mitarbeiter dieses Vertrauen auch spüren, können die Mitarbeiter quasi wie so ein Katalysator eine Initialzündung bewirken und auch eigeninitiativ tätig sein. Man darf einen Mitarbeiter nicht zu sehr einengen, weil dann kann er sich auch nicht kreativ entfalten.
Ja, da gibt es auch wieder neueste Untersuchungen in Bezug auf strikte Regeln in Unternehmen, wie sehr das die Mitarbeiter hemmt, kreative Lösungen für Probleme zu finden. Das ist schon interessant. Du hast auch Unternehmerleitsätze.
Genau, wir haben Unternehmensleitsätze. wo wir quasi Kunden, Partner, Mitarbeiter, Führung und so weiter beschreiben. Mhm. Und diese Unternehmensleitsätze, ja, sind quasi ein Leitfaden für die tägliche Arbeit, sind unsere Grundsätze für unsere wertebasierte Führung. Und ich erwarte halt auch von den Mitarbeitern, dass diese Unternehmensleitsätze von denen auch gelebt werden.
Mhm. Hast du die Leitsätze selbst entwickelt oder mit deinen Mitarbeitern entwickelt oder mit außenstehenden Beratern? Wie hast du das gemacht?
Die Leitsätze habe ich gemeinsam mit einer vertrauten Mitarbeiterin entwickelt. Und wir haben halt versucht, dort wirklich alles, was in einem Unternehmen kommt, in kurzen, prägnanten Sätzen darzustellen. Ich gebe gerne mal jetzt ein, zwei Beispiele.
Ja.
Wenn ich jetzt einfach mal mir den Kunden zum Beispiel mal ansehe, da steht dann drunter, Kundenausrichtung und individueller Service rund ums Feinblech stehen im Mittelpunkt unseres Denkens und Handels. Wir setzen Trends. Oder wenn ich jetzt zu den Mitarbeitern zum Beispiel gehe, steht hier, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter entwickeln innovative Lösungen im Team. Sie sind unser entscheidender Erfolgsfaktor und stellen unsere Kompetenz dar. Das sagt ja auch ganz klar, Maschinen kaufen kann sich jeder, aber mit Maschinen alleine hat man noch keinen Erfolg. Das Wichtige ist, die Mitarbeiter, die sie letztendlich bedienen. Und wichtig ist mir unter den Mitarbeitern halt auch kein Abteilungs- oder Kastendenken, sondern wirklich ein Mitarbeiter durch das komplette, ein Miteinander durch das komplette Unternehmen.
Wie habt ihr diese Leitsätze mit Leben gefüllt, dass jeder Mitarbeiter auch wirklich versteht, was damit gemeint ist und was für ihn selber da an Denk- und Verhaltensweisen drin steckt?
Das muss man einfach vorleben. Und wenn ich jetzt noch ein Beispiel geben darf zum Thema Führung, wir betonen die Eigenverantwortlichkeit des Mitarbeiters und führen mittels Gespräch, Zielvereinbarung und Erfolgskontrolle. Ganz wichtiges Wort da drin ist die Eigenverantwortlichkeit des Mitarbeiters. Das sind die Freiräume, die er hat, um sich da kreativ zu entwickeln. Und das muss man genauso halt auch vorleben.
Gut, wenn jemand Eigenverantwortung hat als Mitarbeiter, ist natürlich auch das Risiko groß, dass am Anfang der Mitarbeiter Fehler macht. Wie geht ihr mit Fehlern um?
Das muss man einfach sachlich kommunizieren. Das darf nie auf die Persönlichkeitsebene runtergebrochen werden. Das muss immer ganz sachlich kommuniziert werden, indem halt der Fehler analysiert wird, geklärt wird und ich sag mal das richtige Verhalten dann für die Zukunft beim Mitarbeiter festgestellt wird.
Es ist ja oftmals in der Führung so, dass wenn eine Führungskraft selbst unsicher ist bei der Ansprache der Mitarbeiter, die Fehler gemacht haben, er sich leicht im Wort vergreift oder tatsächlich zu emotional wird und nicht sachlich bleiben kann. Jetzt hast du noch andere Führungskräfte in deinem Unternehmen. Funktioniert das denn alles so, wie du dir das vorstellst? Und wie gehst du mit Unruhen und Unstabilität um?
Also im Moment, muss ich sagen, haben wir ein wirklich tolles Team, mit dem ich 100% zufrieden bin. Wir hatten auch schon Zeiten gehabt, wo mal, ich sag mal, die berühmte faule Kaffeebohne im Kaffeesack war. Und du weißt, eine einzige Kaffeebohne kann quasi die Qualität eines kompletten Kaffeesacks zunichte machen.
Ja.
Und auch in der Vergangenheit musste ich solche Mitarbeiter feststellen und da müssen dann eben Personalentscheidungen wieder rückgängig gemacht werden.
Okay. Das heißt, man
versucht es natürlich erstmal mit Gesprächen und Schulungen und wenn dann nach 2-3 Jahren das Ganze nicht fruchtet, dann muss man eben die Entscheidung rückgängig machen.
Ja. Und ich glaube, das fällt vielen Führungskräften auch nicht leicht.
Nein, das ist eine Sache, die man nicht gerne macht, aber man muss bei allen Entscheidungen, die man sich stellt, immer die Frage stellen, was ist das Beste fürs Unternehmen? Nicht für den einzelnen Mitarbeiter, nicht für den Chef, sondern fürs Unternehmen. Weil das Unternehmen ist ja das, was langfristig Bestand haben soll und von denen die Mitarbeiter ja auch langfristig ihre Existenz erhalten.
Ja. Was bedeutet für dich wertebasiertes oder werteorientiertes Führen? Das hast du ja vorhin erwähnt. Wie muss man sich das vorstellen? Was bedeutet das für dich?
Ja, es fängt ja an schon mit dem ganz einfachen, höflichen Umgang miteinander. Es fängt schon an mit einer freundlichen Begrüßung jeden Tag. Das mündet auch in ein Gespräch, das man immer wieder mal mit den Mitarbeitern führt. Man muss einfach den Mitarbeitern wertschätzen. Mhm. Den Mitarbeiter genauso wie den Kunden und den Lieferanten. Das sind alles Partner, zu denen man konstruktive, vertrauensvolle Beziehungen pflegen muss. Und egal, ob jetzt ein Mitarbeiter oder ein externer Partner, alles muss einem vom Stellenwert gleich wichtig sein.
Mhm. Du hattest in unserem Vorgespräch erwähnt, dass dir wichtig ist die ganzheitliche Betrachtung der Mitarbeiter und den Familien, die da dranhängen. Wie siehst du das als Unternehmer? Was bedeutet das für dich?
Ja, wir haben viele Mitarbeiter, die Familien haben. Und die Mitarbeiter leben letztendlich von dem Gehalt, das sie hier bekommen, und müssen davon die Familien ernähren. Und so hat man natürlich als Unternehmer eine hohe soziale Verantwortung. Und ich versuche halt dieser sozialen Verantwortung wirklich mit einem Langfristgedanken gerecht zu werden. Also mir ist es wichtiger, Mitarbeiter in Krisenzeiten weiter zu beschäftigen und vielleicht auch mal auf die ein oder andere Rendite zu verzichten, anstatt jetzt einem guten Mitarbeiter zu kündigen und 3 Monate später in Zeiten einer Hochkonjunktur fehlt er mir wieder.
Ja.
Das ist so mal so ein bisschen der Unterschied auch zwischen der deutschen mittelständischen Unternehmerschaft und Denkweise und den, ich sag mal, amerikanisch geführten Unternehmen.
Mhm.
Als mittelständischer Unternehmer denkt man halt in Jahren und Jahrzehnten. Und viele amerikanisch geführte Unternehmen denken leider nur noch in Monatszahlen.
Mhm.
So kann man halt keine langfristige, konstante Unternehmenspolitik aufbauen.
Mhm.
Diese Langfristigkeit, die ist mir halt sehr wichtig.
Ja, und man sieht ja, dass du mit deinen langfristigen Strategien und so, wie du planst, erfolgreich bist, weil wenn man sich die Historie deines Unternehmens und die Historie von dir anguckt, ist es alles sehr geradlinig nach oben. Also von daher machst du das ja alles soweit richtig, wie man das beobachten kann. Was ich noch gerne wissen möchte, Frank, ist diese Auszeichnung, die du bekommen hast von dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Du wurdest in 2010 als Unternehmen mit Weitblick ausgezeichnet. Was steckt dahinter?
Ja, es steckt halt dahinter, dass wir Mitarbeiter 50 plus beschäftigen. Und es steckt halt dahinter, dass wir die Menschen ganzheitlich betrachten und die Geschäftspolitik und das Unternehmen eben mit langfristigen Perspektiven ausstatten und führen.
Mhm. Okay.
Das
wir
ist
sind
es
fast,
eigentlich.
Mhm.
Ja.
Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Ich würde mich freuen, wenn du an die Unternehmer hören, noch einen Appell abgibst. Irgendetwas, was du den Zuhörern auf den Weg geben kannst, wenn die Interesse haben, auch werteorientiert und menschenzentriert ihr Unternehmen erfolgreich zu führen.
Ja, ich sag, die Mitarbeiter im Unternehmen sind das wichtigste Gut eines Unternehmens. Ich hatte vorhin schon gesagt, Maschinen kann sich jeder kaufen, Erfolg nur mit Maschinen kann man nicht haben. Die Mitarbeiter sind der zentrale Dreh- und Angelpunkt und kann jedem nur auf den Weg geben, pflegen Sie Ihre Mitarbeiter, entwickeln Sie Ihre Mitarbeiter weiter, motivieren Sie Ihre Mitarbeiter und schulen Sie Ihre Mitarbeiter. Führen Sie eine offene Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern. Und wenn es mal Probleme gibt, lösen Sie die sachlich, wirklich sachlich, damit diese Probleme in der Zukunft nicht mehr auftreten.
Das hast du wunderbar gesagt. Das ist auch ein tolles Schlusswort jetzt für unser Interview. Ich wünsche allen Zuhörern alles Gute, viel Erfolg, ob sie Mitarbeiter sind oder ob sie Führungskraft sind oder Unternehmer. Alles Gute für Ihren Erfolg, für Ihre Pläne. Frank, dir wünsche ich alles Gute, weiterhin viel Erfolg und ich freue mich auf unser nächstes Bierchen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Bis dann, vielen Dank. Tschüss zusammen.